Willkommen zu einer weiteren Folge vom Tamedia Podcast Alles klar Amerika.
Over the past few weeks, the community has shown the tough and resilient heart of America, and that's what it is. This is really America right here. We're standing in America.
Das ist Donald Trump gsi, wo einen Besuch gemacht hat in East Palestine, einer Kleinstadt in Ohio. In dem East Palestine ist ein Zug entgleist, der offenbar giftige Stoffe transportiert hat. Die ganz grosse Katastrophe hätte zwar vermieden werden können, aber natürlich ist das marode Schienennetz in den USA wieder zum Thema geworden.
Unfortunately, as you know, in too many cases, your goodness and perseverance were met with indifference and betrayal in some cases. What this community needs now are not excuses and all of the other things you've been hearing, but answers and results, and that's what I think you're going to say.
Donald Trump hat den Bewohnerinnen und Bewohnern von East Palestine versprochen, dass er werde für sie da sein und dass er hoffe, dass auch andere Politiker vorbeikommen.
I sincerely hope that when your representatives and all of the politicians get here, including Biden, they get back from touring Ukraine, that he's got some money left over.
Und vielleicht hätte Joe Biden nach der Reise in die Ukraine immer noch ein bisschen Geld übrig für die Leute in East Palestine. Das ist natürlich ein klarer Seitenhieb, dass der Biden sein Geld in der Ukraine ausgebe, anstatt die Hai in Ohio. Offensichtlich aber ist Donald Trump wieder im Wahlkampfmodus. Aber hat er tatsächlich eine Chance, nochmal Präsident zu werden? Was lässt sich von den anderen Kandidatinnen und Kandidaten bei den Republikanern sagen? Und überhaupt, wie reagiert die Partei auf den Trump jetzt? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen USA-Korrespondent. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Rösser International von der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
In den letzten Monaten ist eigentlich kolportiert worden, dass der Trump vorbei sei und dass der Ron DeSantis der neue Star von den Republikanern und eigentlich der Frontrunner mit Blick auf die Wahlen 2024. Ist das wirklich so, Martin?
Ja, Christoph, das war eigentlich die Ausgangssituation. Aber wie du weißt, Totgesagte leben länger. Ich habe auch nicht mitgerechnet, dass Trump tatsächlich nochmal ernsthaft die Führung übernehmen könnte bei den Republikanern. Aber jetzt ist ein ganz neuer Fox News Poll rausgekommen, also eine Umfrage. Und der zufolge liegt Trump mit 43 Punkten vor DeSantis mit 28 Punkten. Und dieses Ergebnis hat bei Republikanern in Washington, vor allen Dingen bei Senatsrepublikanern, bei einigen gerade Panik ausgelöst. Das bedeutet nämlich, dass Trump tatsächlich wieder ernst genommen werden muss innerhalb der Partei. Und das könnte natürlich die ganze Aufstellung der republikanischen Partei aufmischen.
Wir haben am Anfang gehört, dass der Trump in Ohio vorbeigeschaut hat, wo es zu dem Zugsunglück gekommen ist. Was hätte er da genau wollen?
Er wollte natürlich schon Wahlkampf machen. Das sind seine Leute da in East Palestine. Das war ein sehr schlimmes Zugunglück, das muss man sagen. Das war ein Güterzug mit Chemikalien beladen, riesige Brände. Das wurde zum Teil dann auch künstlich abgefackelt. Man muss befürchten, dass Luft und Boden kontaminiert worden sind. Und Trump ist natürlich dahin gegangen und hat dann natürlich Biden verantwortlich gemacht. Aber der irre Witz, Christoph, ist natürlich, dass die Vorschriften für Güterzüge, die vielleicht zu diesem Unglück geführt haben, von Trump gelockert worden sind. Also offensichtlich ist der Zug entgleist, weil irgendwas mit den Rädern nicht in Ordnung war. Und es war die Trump-Regierung, die unheimlich viele Vorschriften, was Güterzüge und den Betrieb von Güterzügen angeht, gelockert hat. Aber er ist natürlich trotzdem hingegangen. Wie gesagt, das sind seine Leute. Und außerdem natürlich war auch sein Senatskandidat J.D. Vance, der in Ohio ja die Senatswahl gewonnen hat, vor Ort und hat auch ebenfalls Wahlkampf dort gemacht in East Palestine.
Und dazu muss man ja sagen, dass der Trump bis im Wahlkampf 2016 einen versprochen hat, die Infrastruktur, wo marode ist in den USA, wie man wissen, zu verbessern. Ist nicht wahnsinnig viel passiert. Der Biden hat jetzt da in dieser Richtung eigentlich bis jetzt schon mehr erreicht. Macht also der Donald Trump wieder voll Wahlkampf?
Ja, das muss man schon sagen. Also er heuert auch Berater an, ja. Und er ist schon wieder im Vergeltungsmodus. Er droht also Leuten, die ihn nicht unterstützen. Und es ist völlig klar, dass er hat ja schon erklärt, es ist völlig klar, er wird antreten. Und man wird mal sehen, wie die nächsten Monate nun daherkommen.
Aber er muss ja jetzt die Vorwahlen bei den Republikanern überstehen, um überhaupt Kandidat von dieser Partei zu werden. Wie ist denn aktuell sein Rückhalt bei der GOP, bei der Republikanischen Partei?
Naja, also du hast es ja gesehen, Christoph, bei der Wahl des Sprechers im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, dass der rechte, superreaktionäre Rand der Partei unheimlichen Einfluss hat. Also Leute wie Matt Gaetz, Marjorie Taylor Greene, Andy Biggs. Und sie repräsentieren genau wie Trump einen Teil der Basis innerhalb der Republikanischen Partei, der rechtsradikal ist, der zum Teil antisemitisch ist, der zum Teil rassistisch ist. Und dieser Teil der Basis ist also jetzt nicht mehr wegzudenken. Das sind gerade auch Trumps Leute. Und dieser Teil der Partei drängt die Partei immer weiter nach rechts. Man kann das übrigens, Christoph, sehr schön beobachten bei dieser Klage des Wahlmaschinenherstellers Dominion gegen Fox News. Das ist also eine Milliardenklage. Dominion behauptet, dass Fox News wider besseren Wissens behauptet hätte, die Wahlmaschinen von Dominion seien 2020 bei der Präsidentschaftswahl manipuliert worden. Dominion klagt nun und bei der Vorarbeiten zum Prozess ist jetzt ganz klar rausgekommen, dass Fox News wusste, dass die Wahlmaschinen nicht manipuliert wurden, dass Donald Trump die Wahl klipp und klar verloren hat 2020, aber dass sie trotzdem diese Lüge wiederholt haben, weil sie Angst hatten, dass der rechte Teil ihrer Klientel abwandert zu einem anderen Medienunternehmen, das noch weiter rechts als Fox News ist. Und das ist das Kernproblem der modernen Republikanischen Partei. Während allerdings im Repräsentantenhaus dieser radikal rechte Flügel sehr viele Vertreter hat, ist es im Senat anders. Im Senat sind also mehr gemäßigte Republikaner, Leute wie Mitt Romney, die mit Grausen sehen, wie Trump jetzt rumfuhrwerkt. Und diese neuerliche Kandidatur von Trump wird also gerade bei einigen Senatsrepublikanern wirklich Grausen auslösen.
Ja, wir haben ja da auch schon vom Senator Mitch McConnell geredet, Senator aus Kentucky. Er ist der Minderheitsführer der Republikaner im Senat. Und er ist ja eigentlich der wichtigste innerparteiliche Gegenspieler von Trump, oder?
Ja, das kann man so sagen, Christoph. Also ich glaube, gerade das miese Wahlergebnis bei den Senatswahlen 2022 ist McConnell in die Knochen gefahren. Er hat ja klipp und klar gesagt, verantwortlich für diese Niederlage bei den Kongresswahlen 2022, was den Senat angeht, war die Qualität der Kandidaten. Und das waren Kandidaten, die Donald Trump folgten. Und McConnell weiß eigentlich genau, dass die Gefolgschaft von Trump innerhalb der Partei die Partei in eine Falle reinlockt. Weil die Partei kann nicht generell Wahlen gewinnen, wenn sie so weit nach rechts rückt. McConnell weiß das und deshalb ist er auch ein wichtiger Gegenspieler und sogar ein Feind von Donald Trump.
Der Trump hat ja innerhalb von der Partei durchaus Konkurrenz bekommen, wenn es um die Kandidatur geht für 2024. Als erste hat sich jetzt Nikki Haley aus der Decke gewagt. Das ist eine ehemalige Mitarbeiterin von Donald Trump, nämlich sie ist als UNO-Botschafterin in seinem Kabinett gewesen.
I have always had a deep belief in America.
Nikki Haley hat bei ihrem Auftritt zum Wahlkampfbeginn gesagt, dass sie genug hat von Amerika mit verblassenen Gesichtern aus der Vergangenheit, dass sie jetzt eine neue Generation am Zug sieht. Sie sagt natürlich damit, dass sie da zu dieser neuen Generation gehört. Sie ist vom Alter her natürlich auch deutlich jünger als der Trump wie auch der Joe Biden. Martin, hat Nikki Haley überhaupt eine Chance, Trump die Kandidatur strittig zu machen?
Kaum. Und eigentlich muss man sagen, also ich muss sagen, mir tut das leid, weil sie hat als Gouverneurin in South Carolina sehr gut regiert. Aber natürlich war auch sie eine Opportunistin, die Trumps Hand geküsst hat, als es kommod war, als es opportun war. Trotzdem, natürlich wäre sie ein toller, frischer Wind in der doch relativ verknöcherten republikanischen Partei. Sie ist eine Frau, sie ist ein Kind indischer Einwanderer und sie ist ohne Zweifel eine sehr begabte Politikerin. Aber ich denke, am Ende wird sie nur eine von vielen sein, die bei den republikanischen Vorwahlen schon im nächsten Jahr, Ende nächsten Jahres oder Anfang 2024 antreten werden um die Kandidatur der Partei. Und darin liegt nun auch das Problem, Christoph, wenn man eine Kandidatenschar hat von 5, 6, 7 Leuten und Trump ist einer davon, dann steht zu befürchten, dass sich die 5, 6, 7 Leute gegenseitig ausbremsen und Trump am Ende wieder als Sieger bei den Vorwahlen hervorgeht. Das ist die größte Gefahr, die die Altvorderen der Partei in Washington sehen. Stell dir vor, du hast also Trump, du hast Nikki Haley, wahrscheinlich Mike Pence, der ehemalige Vizepräsident, du hast den ehemaligen Außenminister Mike Pompeo, natürlich Ron DeSantis und Gott weiß, wer sonst noch antreten wird. Am Ende hast du ein Feld von 10 Leuten und Trump könnte gewinnen, wenn er 20-25% der Stimmen holt. Das ist nun wirklich eine Sorge.
Das heißt also, dass je mehr Bewerberinnen und Bewerber es gibt, wo sich gegenseitig die Stimmen abjagen, umso größer sind Trump seine Chancen.
Genau. Was Trump als Vorteil hat gegenüber den anderen, er hat eine stabile Basis, die immer noch ziemlich groß ist. Und Christoph, du erinnerst dich an 2016, da hatten wir eine ähnliche Situation, weil die Anti-Trump-Schar innerhalb der Republikanischen Partei, die hat sich gegenseitig gebremst und ausgebremst. Und natürlich hat Trump das auch sehr gut gemacht, indem er ganz brutal seine Konkurrenten 2016 bei den innerparteilichen Vorwahlen angegangen ist. Er hat sie lächerlich gemacht. Man denke nur an Jeb Bush, ja. Und vielleicht könnte es 2024 wieder so kommen und das wäre natürlich schon fast tragisch für die Republikanische Partei.
Um uns das zu vergegenwärtigen, lassen wir in das Beispiel von dem Wahlkampf von 2016, wo der Donald Trump den Jeb Bush, ehemaliger Gouverneur aus Florida, frontal angriff.
This guy can't negotiate his way out of a paper bag. Jeb Bush is a low energy person. For him to get things done is hard. To Jeb's crowd, as you know, right down the street, They're sleeping now.
Der Trump spielt also da voll auf dem an. Er macht den Jeb Bush lächerlich. Kann er das auch gegenüber einer Nikki Haley oder zum Beispiel gegenüber einem Ron DeSantis wiederholen?
Ja, das kann er. Er hat ja schon angefangen damit. Ich meine, wenn man das jetzt hört, was wir eben gerade reingespielt haben, wie genial eigentlich Trump diesen Jeb Bush fertig gemacht hat, das war schon unglaublich. Das hat es eigentlich in der Form im amerikanischen Wahlkämpfen noch nie gegeben. Wird er das wieder machen, fragst du? Ja, Christopher wird das wieder machen. Er hat schon angefangen. Er hat ja Ron DeSantis, den er als seinen ärgsten Widersacher empfindet, als Ron the Sanctimonious verunglimpft. Aber noch schlimmer und noch irrer ist, dass er nun Ron DeSantis als Meatball Ron bezeichnet hat. Meatball, das sind Fleischklößchen und das ist natürlich Meatballs und Spaghetti, das ist ein italienisches Gericht. DeSantis hat italienische Großeltern auf beiden Seiten, er ist italienischer Abstammung und wenn Trump jetzt ihn verunglimpft als Meatball Ron, dann ist es nicht nur eine griffige Beleidigung, sondern es ist natürlich auch ein Angriff auf alles italienisch sein, ja. Und da kennt Trump eben nichts, ja. Und Nikki Haley hat er auch schon angemacht. Und man kann sich vorstellen, dass Trump versuchen wird, bei Wahlkampf 2024 genau dort wieder anzusetzen, wo er 2016 aufgehört hat. Er wird seine Gegner verunglimpfen.
Wird sich also die Geschichte mit dem Donald Trump wiederholen, mit ihm selber am Schluss im Weißen Haus? Trotz allem, was eigentlich passiert ist, Stichwort Capitol-Sturm.
Hoffentlich nicht. Ich meine, irgendwo muss sich diese Partei ja auch mal überlegen, dass sie seit 1988 nur einmal, Christoph, nur einmal, nämlich 2004, eine Mehrheit der Stimmen bei Präsidentschaftswahlen errungen hat. 2004, George W. Bush hat eine klare Mehrheit der Wählerstimmen gehabt. Ansonsten haben sie seit 1988 the popular vote immer verloren bei Präsidentschaftswahlen. Und mit Trump wird die Gefahr groß werden, dass sie das popular vote wieder verlieren und wahrscheinlich auch das Präsidentschaftsrennen. Ich meine, irgendwo müssen sie sich ja mal drüber Gedanken machen, wohin Trump und seine Leute diese Partei steuern. Und ich hoffe eben, dass das passieren wird, vielleicht am ehesten im Senat, aber bitte, ich weiß es nicht.
Du hast selber gesagt, die leben länger und der Donald Trump hat uns schon manchmal überrascht. Jetzt aber laufen die Ermittlungen gegen ihn, verschiedenster Art, könnt ihr ihn stoppen?
Weil das ist natürlich schon mal irre, wenn man sagt, ja, ein Politiker wird gestoppt, weil gegen ihn ermittelt wird, am Ende wird er noch verurteilt oder muss in den Knast. Jedenfalls ja, es gibt zwei Arten von Ermittlungen, die Trump gefährlich werden können. Wir haben ja schon mal drüber geredet. Die eine läuft in Atlanta, das ist auf Staatsebene, weil Trump versucht hat, das Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 in Georgia zu beeinflussen. Dort ermittelt die Staatsanwältin Fannie Willis in Atlanta gegen ihn. Das könnte ihm sehr gefährlich werden. Und die zweite Ermittlung ist der Sonderermittler Jack Smith, der sich Trump anschaut wegen des Sturms auf das Kapitol, wegen der Geheimakten, die Trump in Mar-a-Lago aufbewahrt hat. Was nun am Ende dabei rauskommt, weiß niemand. Aber Christoph, stell dir mal vor, wir würden hier in einen Präsidentschaftswahlkampf reingehen und Trump stünde unter Anklage. Was fällt dir dazu ein?
Es fällt mir dort dazu ein, dass ich dem Sinn nicht würde überraschen, aber ich bin ziemlich sicher, es würde ihm so gerne helfen am Schluss, also bei seinen Leuten. Also.
Ja, das wäre möglich, ja.
Wie auch immer, stellen wir uns mal vor, der Trump käme zurück ins Weiße Haus im Januar 2025. Was würde das heißen?
Also, wenn du mich um eine Prophezeiung fragst, dann gebe ich dir eine. Das wäre noch gefährlicher. Das wäre ein einziger Rache- und Vergeltungsfeldzug. Hat er jetzt schon angekündigt, zum Beispiel ganz, ganz kürzlich, der Club for Growth oder Club of Growth, das ist eine moderate republikanische Kapitalistenvereinigung, die Trump nicht will, die gegen Trump mobilisiert. Und Trump hat ihnen jetzt gedroht, dass er Vergeltung, er hat das Wort benutzt, Vergeltung üben würde, wenn er im Weißen Haus wieder ist. Und so wird das weitergehen. Trump würde meiner Ansicht nach den gesamten amerikanischen Staat, also FBI, CIA, alles mobilisieren. Und Richard Nixon würde also wie ein Anfänger aussehen gegenüber dem, was Trump dann vorhätte, meiner Meinung nach. Nämlich Trump würde den Staat gegen seine Gegner einsetzen. Und das würde wahrscheinlich zu hochgefährlichen Zuständen hier führen. Also die Vorstellung, Donald Trump nochmal im Weißen Haus zu haben, das lässt mich erzittern.
Was würde es denn für die US-Außenpolitik heißen? Vor allem natürlich mit dem Blick auf den Krieg in der Ukraine.
Ja, wir wissen ja, dass Trump eigentlich Isolationist ist. Man könnte sich vorstellen, dass die amerikanischen Hilfslieferungen an die Ukraine eingestellt würden, dass Trump mehr oder weniger auf eine Linie mit Putin einschwenken würde. Er hat ja Putin bewundert, als er Präsident war. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Kalkül in Moskau gibt, das vielleicht damit rechnet, dass Trump die Präsidentschaftswahl 2024 gewinnt und dass ab Januar 2025, wenn Trump ins Weiße Haus einzöge, der ganze Ukraine-Konflikt sich von selber erledigt. Also für die Ukraine wäre das eine Katastrophe.
Und damit vielleicht auch für Europa. Du hast das Stichwort Isolationismus genannt und das führt mich dann zur NATO auch in dem Zusammenhang. Er hätte ja schon mal wollen aus der NATO austreten oder hat zumindest damit gedroht, oder?
Ja, eben, das wäre durchaus vorstellbar. Und man muss natürlich Trump bescheinigen, dass er recht gehabt hat, wenn er die NATO-Partner, allen voran Deutschland, beschuldigt hat, dass sie nicht genügend Geld für Rüstung ausgeben. Und nun haben wir das Schlamassel nach dem Angriffskrieg von Putin in der Ukraine. Trump würde das nun wahrscheinlich noch mehr als einen Hebel benutzen, um entweder NATO-Partner wie Deutschland wirklich zu zwingen, ihre Rüstungsausgaben zu erhöhen, oder er würde ihnen die Pistole auf die Brust setzen und sagen, jawohl, wir, die Vereinigten Staaten, verlassen die NATO. Vorstellbar wäre das schon. Für die Europäer wäre ein Wahlsieg Trumps ganz sicher eine Katastrophe, genau wie für die Ukraine.
Gut möglich wäre auch, dass sich der Konflikt von den USA mit der China verschärfen würde. Und es ist denkbar, dass dann nicht mehr nur auf Ballon geschossen wird, oder liege ich da falsch?
Nein, ich glaube, dass du da richtig liegst. Also das könnte sich sehr verschärfen. Vor allen Dingen jetzt auch, wo also offensichtlich es Stimmen gibt in der amerikanischen Regierung, die sagen, dass das Coronavirus tatsächlich aus einem Labor in Wuhan entwichen ist. Das ist natürlich Wasser auf Trumps Mühlen. Und man kann sich vorstellen, dass eine amerikanische China-Politik unter einem Präsidenten Trump sehr viel forscher, sehr viel härter wäre als das, was wir im Moment erleben. Und ebenso interessant, Christoph, wäre die Frage, was mit Nordkorea passiert. Trump hat ja seine Liebesbriefe mit dem nordkoreanischen Diktator ausgetauscht. Und man könnte sich vorstellen, dass Trump versuchen würde, irgendeine Form der Diplomatie mit Nordkorea wieder anzuleiern. Auf der anderen Seite wäre es natürlich dann ein Hindernis, wenn er zu hart mit Beijing ins Gericht ginge. Wir wissen es nicht. Aber jedenfalls, was wir sagen können, und das hast du ja auch gesagt, Christoph, wenn Trump zurück ins Weiße Haus kommt, dann wird es einen ungeheuren Kurswechsel in der amerikanischen Außenpolitik geben. Das ist klar.
So weit sind wir noch nicht, aber wir wissen es ja nicht und ausgeschlossen ist nichts wie noch nie beim Donald Trump. Deshalb haben wir jetzt hier einen Blick gewagt in die Kristallkugel sozusagen. Lieber Martin, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen.
Ja, dir auch Dank, Christoph, und tschüss, bis bald wieder.
Das war eine weitere Folge von «Alles klar, Amerika», einem Tamedia-Podcast der USA. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. In zwei Wochen hören Sie hier wieder Isabel Jacobi und Fabian Fellmann. Nachlesen kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATZ, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Und natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. An der Technik hier in Zürich, Mirja Gabatuler. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.